Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Schwestern und Brüder, liebe Gottesdienstbesucher am heutigen zweiten Fastensonntag, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Mitglieder der katholischen Männerbewegung, die uns heute den Gottesdienst gestaltet, und vor allem liebe Jagdhornbläser, die uns musikalisch begleiten heute an diesem Sonntag. Wir leben in der Tradition von jüdischen Gedanken und Bräuchen und auch von jüdischen Zusammenleben. Deshalb möchte ich an diesem Sonntag ein bisschen ausholen, bevor wir zum Evangelium kommen, das wir genauer heute anschauen möchten. Im Herbst feierten die Juden oder bis heute noch das sogenannte Laubhüttenfest. Sie denken daran, was in der Zeit des Auszugs aus Ägypten war. Dieses Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest geworden oder ein Fest des Einsammelns. Aber sie denken nicht nur an das, was sie bekommen haben, sondern vor allem an die Zeit, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind und in provisorischen Hütten, in Zelten gewohnt haben. Und vor allem denken sie daran, dass sie in einer großen Bedrohung waren, aus dieser Verfolgung der Ägypter herauszukommen. Doch mit Mose haben sie einen Begleiter gefunden, der ihnen diesen Gott, diesen Yahweh, Gott rettet, zugesagt hat. Und dieser Text, der heute an diesem Sonntag beginnt, heißt zwar hier in dieser Übersetzung in jenen Tagen, aber im Originaltext 6 Tage danach, also am Laubhüttenfest, nahm Jesus 3 Jünger exklusiv sozusagen zu sich, Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie gingen auf diesen Berg, den wir Tabor nennen, den es bis heute gibt im Heiligen Land und ich ihn schon bestiegen habe, aber bei Gott nicht ein hoher Berg ist. Dieses Herausnehmen aus der gewöhnlichen Welt wird heute geschildert. Geschildert, dass sie ein Erlebnis hatten, diese Jünger, das sie bis jetzt noch nicht gesehen haben. Da verändert sich das Gesicht von Jesus, da wird alles strahlend und glänzend neu, ein Moment des Staunens, ja des sich zu Boden werfens. Und sie werden hineingeführt gleichsam auch in diese Tradition des Mose und des Elia, der ihnen ebenso erscheint, heißt es. Mose, der schon in dieser Begegnung mit diesem Gott des Ersten Testaments besonders herausgerufen war. Er, der dieses brennende Erlebnis hatte und ihn gefragt hat, wer bist du? Und dieser sagt, ich bin der Ich Bin da. Eine Antwort, die alles erfüllt. Nicht nur diese Welt, sondern alles, was geschaffen ist. Dieser Gott ist da, ob wir es glauben oder nicht, er hält alles in der Hand. Und er trifft Elia, oder die Jünger treffen ihn, einen der herausragendsten Propheten des Ersten Testaments, die auf Christus schon hinzeigen, der da kommen wird. Und dann ist es Jesus, der die Bestätigung bekommt, der diese Bestätigung bekommt, dass er der geliebte Sohn Gottes ist. Nicht irgendein Prophet, sondern in der Folge dieser Tradition der, auf den wir hören sollen. Und Petrus ist so überwältigt von dieser Situation, dass er wahrscheinlich auch wie wir sagen würden, lasst uns hier bleiben, es ist so schön hier. Lasst uns 3 Hütten bauen, für Mose, für Elia und für dich, Jesus. Aber Jesus will nicht nur in diesem Moment verbleiben, sondern er will auf etwas hinweisen. Und wir können selber, so wissen wir, oft Dinge besser ertragen, wenn wir schöne Erfahrungen in Erinnerung haben. Wenn wir merken, unser Leben ist wertvoll, sinnvoll, gerade durch Begegnungen mit Menschen, die wir kennen, wo wir uns wohlfühlen, dann können wir auch so manches Leid oder Schicksal annehmen. Und Jesus sagt den Jüngern, die vor diesem großen Ereignis Angst bekommen haben, steht auf, habt keine Angst. Diese Zusage gilt immer wieder und bis heute und sie wird immer wiederholt in der Heiligen Schrift, dieses Wort. Und wir haben eingangs gehört, dass es viele Probleme gibt in unserer Welt, die wir oft nicht lösen können. Aber dennoch gilt dieses Wort, habt keine Angst, steht auf. Und genauso ist es Abraham gegangen, von dem wir in der Lesung gehört haben, der hinausziehen sollte. Nicht, weil es ihm selber eingefallen ist oder weil er selber so ein schlauer Kerl gewesen wäre, sondern weil er dieses Wort gehört hat. Zieh weg, du sollst ein Segen sein. Nicht, weil du es selber kannst, sondern weil ich dieser Segen für dich und für viele und tausende Menschen, ja für diese Menschheit bin. Wir merken schon, all das, was geschieht in der Heiligen Schrift, hat einen Zusammenhang und nur deshalb, weil es Gott gibt, der dahinter steht. Nicht, weil wir alle Angst lösen könnten oder alle Probleme oder weil wir der Segen wären für andere, sondern weil Gott es ist, der zuerst da ist, der diesen Segen durch uns ermöglicht. Heute brauchen wir mehr denn je diesen Segen. Die Jünger haben Angst, aber sie werden angewiesen zu schweigen. Warum, wenn sie diesen Berg hinuntergehen? Sie wollen doch auch erzählen davon, was sie gelebt oder erlebt haben. Und Jesus sagt, redet erst danach, wenn ihr diese Auferstehung erlebt habt, von der sie noch nichts wissen. Sie sollen schweigen, das bedeutet einerseits, es gibt eine Ohnmacht in diesem Schweigen. Wir können nicht alles erklären, aber das Schweigen bedeutet auch, es kann in mir etwas wachsen, das ich nicht zerreden soll, das in mir ist, aber das nicht von mir ist und das in mir wachsen soll und diese Kraft soll Formen annehmen, damit ich selber auftreten kann. Und die Jünger werden später von diesen Auferstandenen erzählen. In der Fastenzeit gibt es also dieses Paradox des Kreuzes, auf das ich heute auch noch kurz hinweisen möchte, nämlich auf unser Fastentuch, das neu gestaltet wurde. 50 Jahre lang haben wir dieses alte violette Fastentuch genommen, aus Tradition, weil es in der Fastenzeit eben das Verhängen von religiösen Bildern oder Statuen gibt. Eine Tradition, die eigentlich daraus kommt, aus dem Jüdischen, dass man einen Tempelvorhang hatte, der das Heiligste verhüllt hat. Eines der größten Fastentücher in Österreich ist das aus dem 15. Jahrhundert im Gurkha-Dom, das vielleicht schon manche gesehen haben. Es zeigt aber auch nicht nur eine einfache Fläche, sondern viele Szenen aus dem Leben Jesu. Und auch hier in unserem Fastentuch, das Helga Betz gestaltet hat, ist es etwas, das uns nachdenklich machen kann. Zuerst einmal der Stoff, aus dem es hergestellt wurde, aus Leinen. Ein Stoff, den Sie vielleicht in der älteren Generation kennen. Der rupferne Leinen war etwas Wertvolles, das man den Brautleuten mitgegeben hat. Ein Stoff, aus dem vieles gemacht wurde im Haushalt, mit hoher Haltbarkeit, aber auch mit einer großen Wertanlage für einen Haushalt. Aus einem solchen Leinentuch hat die Künstlerin dieses Bild gestaltet. Ohne Bleichmittel, sondern nur von der Sonne wurde diese Leinwand gebleicht. Und wir sehen ein Bild oder die Darstellung eines Kreuzes. Mit den Kindern aus der Volksschule, die in dieser Woche da waren, habe ich dieses Bild betrachtet. Und ein Kind hat gesagt, woraus dieses Kreuz ist, aus Löchern. Tatsächlich ist es eine Durchbrucharbeit, die sagt, dass aus diesem Kreuz oder durch dieses Kreuz etwas durchscheint. Mehr als nur die Last der Balken oder eines Kreuzes sehen wir auch, was dahinter steht. Ein tiefgründiges Stilmittel in der Kunst. Die Farben, die wir sehen, sind einerseits dunkel, aber auch hell. Die Farben des Leides, aber auch der Freude des Lebens, die sich entlang winden an diesem Kreuz und zeigen, dass es etwas Gutes gibt, dass wir etwas zu erwarten haben, weil wir nach oben schauen. Mit einem Bogen aus verschiedenen Farben deutet es bereits das Leben, die Hoffnung an, ja vielleicht die Auferstehung. Trotzdem bleibt dieses Kreuz. Es ist das ganze Leben, das hier geschildert wird, in all dem, was wir brauchen. Nehmen wir dieses Bild an und schauen wir in dieser Fastenzeit verhüllt und doch hoffend auf das, was kommen wird. Nicht, weil wir das traditionell glauben, sondern weil es eine Bedeutung hat für uns. Mein Schicksal, mein Leid kann auch verwandelt werden. Meine Angst, die ich habe, die die Jünger damals auf dem Berg Tabor hatten, und gleichzeitig die Freude und das Einzigartige, das sie bewegt hat, all das gehört zusammen. Die Fastenzeit ist also eine besondere Zeit, eine Zeit der Gnade, wo wir unser Leben widerspiegelnd sehen können, wo allerdings die Hoffnung und das Licht siegen wird. So feiern wir es in der Osternacht. Freuen wir uns über diese Zeit, dass es sie gibt, und bitten Gott, dass er uns begleite auf diesem Weg des Fastens und des Betens. Amen.